Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen. Seid gegrüßt an diesem frühen Donnerstagmorgen. Premiere bei Anpfiff 15:30. In jetzt 123 Folgen haben wir noch nie so früh aufgenommen. Ursprünglich wollten wir ja bereits am Dienstag aufnehmen. Nur wenn wir das gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich nur über den VfL Bochum gesprochen. Ja, so kommen wir daher zwei Tage später zusammen und können alles nochmal ein bisschen in Ruhe betrachten. Nicht wahr, Jungs? Grüß euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Morgen aus Meerbusch, ja. Man merkt, Feiertag, allerdings nur in Teilen von Deutschland, weil heute Morgen mein Telefon von der Arbeit gar nicht stillstand. Und trotzdem genießt natürlich unser Podcast jetzt volle Priorität.
Sehr schön. Bei Sören ist es, glaube ich, auch kein Feiertag. Der hat sich da jetzt auch mal einen kleinen Zeitslot geschaffen, um auch mit uns aufzunehmen. Danke, Sören.
Gerne, denn wir sprechen ja doch heute über den VfL Bochum und da werden wir die Folge auf jeden Fall mit füllen.
Ja, wir müssen über den VfL Bochum, glaube ich, sprechen und es war ja, glaube ich, das Spiel, was nicht nur ganz Düsseldorf elektrisiert hat, sondern auch große Teile allgemein in Deutschland.
Ja, ich glaube, es war ein fantastisches Spiel. Also grundsätzlich, glaube ich, bin ich kein Freund der Relegation, aber nach den beiden Spielen oder gerade nach dem Rückspiel in Düsseldorf, das ist Fußball, das macht den Fußball aus. Wunder geschehen dann doch noch, relativ selten, aber wenn, dann spricht da, glaube ich, die ganze Fußballwelt drüber. Und es war so ein Abend, an dem sich einige Bochumer Spieler unsterblich gemacht haben.
Fabi, Totgesagte leben länger. Sören war ja nachmittags noch überhaupt nicht für seinen VfL Bochum gestimmt. Er hat ja, glaube ich, ein 4-1 für Fortuna Düsseldorf vorhergesagt. Am Ende kam alles anders. Überraschend, der Erfolg der Bochumer oder Fortuna Düsseldorf hat sich das selbst ein bisschen zuzuschreiben?
Ja, ich wollte tatsächlich zwei Sachen sagen. Also die erste Sache war tatsächlich auch, dass ich ja sozusagen der Anstoß des Optimismus in unserer Gruppe war, irgendwann nachmittags, glaube ich. Sören war ein komplettes Gegenteil und dann kann ich mich erinnern, dass wir letztes Jahr um die gleiche Zeit, glaube ich, eine Diskussion rund um die Relegation geführt haben, wo ihr beide eigentlich keine großen Fans davon wart und ausgerechnet im Jahr danach, und zwar am Montagabend, hat ausgerechnet der VfL Bochum profitiert davon. Anyway, zu deiner Frage. Ja, ich war zuvor nachmittags in Düsseldorf unterwegs. Wir hatten ja gestern auch schon mal telefoniert. Gefühlt hat die Aufstiegsfeier schon vor dem Spiel begonnen. Es war für meinen Geschmack auch, zumindest von den Fans, was ich so mitbekommen habe, in der Stadt teilweise pure Arroganz. Das muss man tatsächlich so sagen. Man hat dieses Spiel eigentlich nur noch als offiziellen Countdown, der runtergezählt werden muss, gesehen. Und am Ende des Tages war es ein Komplettversagen, glaube ich, der Fortuna. Ich war schockiert tatsächlich, dass die Fortuna vor allem zu Hause eigentlich auch während den ganzen 120 Minuten keine wirklich hundertprozentige oder klare Torchance hatte. Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie gehemmt war und einfach nur dieses Ergebnis über die Zeit bringen wollte. Und gleichzeitig ist ein Wunder geschehen und der VfL Bochum schafft es in einem Auswärtsspiel wohlgemerkt. Ich glaube, da kann der Sören gleich nochmal zur Statistik was sagen. Ich glaube, es gab nur einen Auswärtssieg, glaube ich, in der ganzen Saison. Okay. Oder zwei, glaube ich.
Bei Union. Ja, in Darmstadt,
ne? Ja. Und Union, ne? Bei Union, glaube ich, auch, ja. Ne?
Ja. Genau.
Ja, und dann schießt du drei Tore auswärts, wobei man aber auch fairerweise sagen muss, ich glaube, die Sterne wurden jetzt vom VfL auch nicht vom Himmel gespielt, ist am Ende scheißegal. Mir war es für meinen Geschmack viel zu viele lange Bälle, viel zu viele Flanken aus dem Halbfeld, aber am Ende, hey, es geht weniger darum, ob ich das Spiel wirklich gut fand, sondern um die Effizienz und die war dann zum richtigen Zeitpunkt am Montagabend vorhanden und dann brauchst du im Elfmeterschießen, muss man ganz ehrlich sagen, es hat wahrscheinlich weniger was mit Können, sondern dann brauchst du auch das Quäntchen Glück, was dann auf Seiten des VfL war. Und aus Sportlersicht muss ich auch ganz klar sagen, für die Mannschaft von der Fortuna, aber auch für die Verantwortlichen oder dem ganzen Verein tut es mir natürlich wirklich leid. Das ist keine einfache Situation.
Mhm. Ja, Sören, und du konntest dein Glück wahrscheinlich überhaupt nicht fassen. Also bei mir war es so, ich hatte zu meiner Freundin nur gesagt, wir sitzen auf der
Frau.
Tribüne, ja, Frau, und lass wenigstens nicht so ein langweiliges 0-0 oder so, lass wenigstens das 1-0 schon mal für Bochum fallen, damit wenigstens so ein bisschen Spannung reinkommt. Und plötzlich eine Minute später wirklich fiel das 1-0 und dann kam so ein bisschen Euphorie schon auf. Und dann hatte ich ihr von unserem Spielfilm erzählt, den ich dann ja in unserer Gruppe nachmittags noch angeteasert hatte, von wegen Führung zur Halbzeit, 70. Minute muss 2-0 stehen und so. Und so nahm das ja auch alles dann langsam seinen Lauf, Sören.
Ja, ich glaube, in dem Spiel stecken so viele Geschichten. Du hast es gesagt. Also, ich glaube, jeder Bochum-Fan hatte so seinen klaren Matchplan. Du hast gesagt, klar, bis zur Halbzeit 1-0. Ich hatte es bis zur 20. muss ich schon 1-0 stehen, damit man irgendwie eine Chance hat, damit Fortuna nachdenkt. Aber irgendwie kam es dann doch anders, weil du einen Gegner hattest mit Düsseldorf, der irgendwie nur verwaltet hat, das 3-0, gar nicht selbst irgendwie was gemacht hat, vielleicht sogar wirklich auch Angst hatte, das Spiel zu gewinnen. Und dann, Fabi hat es richtigerweise gesagt, es war ja nicht so, dass du die eine hundertprozentige nach der anderen erspielt hast, sondern es war viel lang, viele Standards, die dann eben auch, gehört auch zu weit dazu, sehr gut genutzt wurden. Philipp Hofmann hat es exzellent gemacht vorne drin, hat die Bälle festgemacht. Mit seinem Kopf ja, stand er dann eben auch goldrichtig. Und dann hast du im Prinzip bis zur 90. Das auch verdient gehabt, 3 Tore zu schießen. Verlängerung hatte man auch nicht den Eindruck, dass die Fortuna da irgendwie, ja, vielleicht sie brauchten nur ein Tor, aber man hatte nicht den Eindruck, dass sie das Spiel irgendwie drehen. Klar, du hattest kurz vor Abpfiff, ich glaube 120. war es, diese Doppelchance, wo Noah Losli zum Helden wird und den Ball noch aufhält vor der Torlinie. Und dann, klar, Elfmeterschießen ist Glück, aber man muss der Fortuna, oder das muss sich die Fortuna vorwerfen lassen, dass sie einfach zu wenig gemacht hat. Sie hatten die große Chance. Auch von den Rängen kam dann, glaube ich, erst wirklich so gegen, ja, 80., 90., wo man von der Stimmung her, so, auch die Fans waren dann ein bisschen geschockt, glaube ich, dass das Spiel so verläuft. Und auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, der VfL hat alles dafür getan, hat sich ja, aus der Scheiße gezogen. Die Spieler haben sich aus der Scheiße gezogen, weil die Saison war nicht gut. Und wenn sie ja so zu Ende bringst, ja, dann stehst du verdient in der ersten Liga. Und ich glaube, wenn wir uns das Spiel der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga angeguckt haben, kann man recht froh sein aus Bochumer Sicht, dass man nächste Saison dann doch nicht in der zweiten Liga spielt, weil das ist vom Niveau her dann doch nochmal ja, ein Riesenunterschied. Von daher Mission Klassenerhalt geglückt.
Fabi, der Fortuna ist so ein bisschen bei dem Spiel die Effektivität abhanden gekommen, die sie noch im ersten Spiel hatte, weil da war sie ja eigentlich auch jetzt nicht deutlich überlegen. Das 13-0 spiegelt ja auch nicht unbedingt ja, das Ergebnis wider, ne?
Also ja und nein, klar, weil ich sage, es waren zu wenige Situationen, wo man dann wirklich auch effizient hätte sein können oder müssen. Und das ist ja das, was ich vorhin versucht habe, ja, zu erwähnen, na, dass der ganze Auftritt. Mich würde auch zum Beispiel interessieren, was die taktische Vorgabe von Daniel Thune war, weil die Mannschaft wirkte vom Anfang an recht gehemmt und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, die Gegentore, die gefallen sind, die kannst du auch besser verteidigen. Meines Erachtens zumindest beim 1-0 und beim 2-0, wo ich sage, ja, das ist ja vielleicht dann aber auch der kleine Unterschied zwischen erster und zweiter Bundesliga. Du bist ein bisschen aufmerksamer, stehst ein bisschen besser. Weil es waren jetzt keine Tore, wo ich sagen würde, die kannst du nicht verteidigen, wenn du letztendlich die richtige Formation in der Defensive hast. Und das war das, was für mich eigentlich am meisten verwunderlich war, tatsächlich. Und eine Sache, die mir dann im Nachgang tatsächlich auch zu dem Spiel ein bisschen aufgefallen ist. Es ist kein Geheimnis, denke ich, dass es wir mit dem VfL Bochum ein Stück weit halten, zumindest auch von den Sympathien her. Aber ich fand teilweise wirklich die Aussagen nach dem Spiel ein bisschen unglücklich. Ich glaube, es wäre ein Moment gewesen, der das höchste Maß an Demut, glaube ich, ja, ein Stück weit vorgegeben hätte, meines Erachtens. Und dann war der ein oder andere Schlotterbeck mit schon ziemlich ja, komischen Aussagen. Und da bin ich eben auch bei Sören, wo ich sage, die Saison war in Summe, vor allem zum Ende hin, nicht gut, vielleicht auch zum Teil katastrophal, weil du dich niemals in die Situation hättest bringen müssen. dann schaffst du den Klassenerhalt und dann bitte aber die Klappe halten und gucken, dass es nächstes Jahr besser wird.
Ja, und vielleicht dann nicht so wie in dieser Saison, wo ja wirklich sehr hohe Erwartungen an den eigentlich gut zusammengestellten Kader, gebracht wurden, wo man sagte, also der VfL Bochum hat vom ersten Spieltag an nichts mit dem Klassenerhalt zu tun. Da hat man, glaube ich, auch ein bisschen zu hoch gepokert und ist dann am Ende wieder auf dem Boden der Realität angekommen. Ne? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Herangehensweise in der kommenden Saison sein, wo man dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger an die Sache rangeht und die eine oder andere Verstärkung muss da auf jeden Fall dann besser einschlagen als auch in dieser Saison. Ne? Und so die ersten personellen Konsequenzen war ja dann, glaube ich, einen Tag später, Patrick Fabian nimmt ja dann selbst seinen Hut.
Ja, du hast es gesagt, also es wird mal wieder ein Umbruch werden beim VfL Bochum. Patrick Fabian hat es ja schon in den letzten Wochen auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass er ja nicht mehr, glaube ich, so in der Lage ist, das ganze Schiff in die richtige Richtung zu bringen. Mit vielen Dingen ja auch intern unzufrieden gewesen. Gerade auch in der Situation in den letzten Wochen wirkte er auch ein bisschen überfordert, zumindest von außen betrachtet. Es ist jetzt eine Chance und der Umbruch wird mal wieder riesig sein. Du wirst mit Kevin Stöger, glaube ich, einen absoluten Leistungsträger verlieren. Den musst du erstmal ersetzen. Und es wird auch mal Zeit, glaube ich, jetzt auch in dieser Saison oder in diesem Transferfenster ins Risiko zu gehen. Und die Devise sparen und vom Präsidium. Ich glaube, man hat gesehen, was passieren kann, wenn man eben nicht mal ein, zwei Risikotransfers tätigt. Dann bist du relativ schnell da unten drin. Weil ich glaube, du stehst wieder vor einer Saison, wo du wirklich auch sagen kannst, okay, wir können zwei, drei Mannschaften auch hinter uns lassen. Und gerade die aufgestiegen sind. Aber das wird sich sicherlich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Wichtig wird es natürlich sein, dass du auch einen Trainer findest, mit dem du jetzt auch voller Überzeugung in die Sommervorbereitung gehst. Marc Lettow wird ja das Ganze wohl unbeschadet überstehen. Hat ja auch schon ein paar Transfers vorbereitet wohl. Da können wir sicherlich gespannt sein. Aber der Umbruch wird groß sein. Viele Spieler werden den Verein verlassen. Die Verträge sind ausgelaufen. Durch den Klassenerhalt hat sich allerdings der Vertrag von Ivan Ordetz und Bernardo verlängert bis 2025. Das heißt also, eventuell kannst du sogar noch Transfereinnahmen generieren. Also da hoffe ich mal, dass der VfL auch bei den Transfers ins Risiko geht.
Ein glückliches Händchen hat. Ne? Bernardo wird mit Sicherheit einen Abnehmer finden. Fabian, eine ganz andere spannende Personalie. Hat Manuel Riemann noch eine Chance in der kommenden Saison oder muss der VfL sich da auch auf der Torwartposition verstärken? Was meinst du?
Aber es kommt ganz viel darauf an, wer jetzt letztendlich auch im Verein die wichtigen Positionen übernimmt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich ganz klar sagen, wenn die Vorwürfe stimmen, dass er dem einen oder anderen wirklich an den Kragen gegangen ist, unter anderem dem Trainer, dann ist es ein Verhalten, was ehrlicherweise inakzeptabel ist, auch wenn er natürlich ein Leistungsträger ist, aber dann hat er meines Erachtens keine Chance mehr oder keine Berechtigung, weiter im Tor zu stehen.
Weil ja am Ende des Spiels auch noch zwei Spieler waren es, glaube ich, die sich ein Riemann-Trikot angezogen haben, weil er eigentlich quasi auch weiterhin noch mit zum Team gehörte und auch in der Saison ziemlich gute Leistung gezeigt hatte. Zeigt zumindest, dass nicht die komplette Mannschaft da gegen Manuel Riemann war.
Absolut. Ich glaube, Andi Luther hat ja auch ein hervorragendes Interview gegeben. Er wurde auch relativ lange mit Manuel Riemann gesprochen vor dem Spiel. Also zumindest im Torwartteam hat es ganz gut harmoniert. Aber klar, wenn solche Vorfälle passieren, gerade auch mit Tätigkeiten, dann wird es schwierig zurückzukommen. Da muss man auch eine klare Linie, glaube ich, setzen. Da kannst du wirklich auch Vereinslegende sein, mehr oder weniger. Aber das geht natürlich nicht. Und vielleicht ist das dann eben auch die Chance, wirklich mit einer neuen Nummer 1 ins Rennen zu gehen. Luthe und Esser werden die Karriere beenden. Riemann dann eventuell Vertragsauflösung. Das heißt also, du kannst dann eben auch eine neue Nummer 1 präsentieren, aufbauen, ist vielleicht auch eine Chance, einen Schritt Richtung Zukunft zu gehen.
Vielleicht wäre da vom rheinischen Rivalen vielleicht eventuell jemand, der da auf der Position einspringen könnte, nicht wahr? Gut, wollen wir die Relegation abhaken und springen zu unserem zweiten Punkt auf meiner Liste, Fabi, und das wäre das Pokalfinale. Dubelkusen. Bayer Leverkusen gewinnt das Pokalfinale am Ende mit 1-0. Du hattest, glaube ich, in der letzten Folge, was sagtest du, 5, 6, 7, 8, 0, 1, hattest du, glaube ich, vorhergesagt. Lag es ein bisschen falsch?
Ich lag tatsächlich komplett falsch. Lag aber, glaube ich, ja, ein Stück weit eben auch an Bayer Leverkusen. Ich weiß nicht, ob wir das andere Finale heute auch noch reinnehmen. Oder hatten wir das schon?
Nee. Ne? Nee, hatten wir nicht. Nee.
Gut, ich glaube, es lag einfach auch daran, dass du an dem Mittwoch zuvor wirklich einen Nackenschlag bekommen hast, wo du das erste Mal diese Saison komplett chancenlos warst. Aber da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Und das Pokalfinale, ja, es war keine gute Leistung der Leverkusener. Du hattest zwar in der ersten Halbzeit bis zur gelb-roten Karte viel Ballbesitz, relativ wenig draus gemacht. Schönes, wunderschönes Tor, Traumtor vielleicht sogar von Xhaka. Letztendlich zum 1-0 der vermeintliche Dosenöffner. Danach wurde es aber dann doch wieder ein bisschen ruhiger und ich hatte das Gefühl, dass es ein Tag war für die Leverkusener, an dem es schwierig geworden wäre gegen ja, eine wirkliche Top-Mannschaft und dass es sehr dankbar angenommen wurde, dass du gegen den Tabellen 13., 14. Der zweiten Liga spielen darfst, die ihre Sache aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich sehr gut gemacht haben. Ich glaube, sie haben alles reingeworfen, was man aber auch sagen muss, die Chancen, die Kaiserslauterner hatten, es waren jetzt keine Chancen, wo du sagst, okay, die waren wirklich mal in der Box, sind da zum Abschluss gekommen, sondern es war dann letztendlich eher dann außerhalb der Box und vor allem dann in Überzahl, glaube ich, viel zu wenig, wo ich das Gefühl hatte, dann so ab der 70., 75. Minute, dass die Kaiserslauterner einfach platt waren und einfach nicht mehr mithalten konnten, auch vom Tempo her. Und die Leverkusener dann in den Verwaltungsmodus übergeschalten sind, hätten dann auch noch mal ein, zwei Mal die Möglichkeit gehabt, das Spiel früher zu entscheiden. In Summe muss man sagen, kein guter Auftritt der Leverkusener. Am Ende interessiert es aber wie immer im Fußball niemanden, weil du hast den Pokal gewonnen und ich glaube, damit die Saison gekrönt, auch wenn ich sagen muss, aus neutraler Sicht hätte es, oder war es eine Saison, in der mehr drin gewesen wäre, in Form der Anzahl der Pokale.
Ja, am Ende sind es dann 52 von 53 Spielen gewesen, die so ungeschlagen bleiben. Sören Fabi hat die gelb-rote Karte angesprochen. Am Ende, trotz der gelb-roten Karte, war es ja trotzdem auch mit einmal mehr für Lautern eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Also nehmen wir mal an, die Leverkusener hätten das Spiel weiter mit 11 gegen 11 bestritten, wäre es vielleicht dann auch noch anders ausgegangen. Aber die gelbe Karte sorgte ja sowohl während des Spiels als auch die Tage danach noch für reichlich Diskussionsstoff, auch wenn es am Ende gut gegangen ist für die Leverkusener. Also ich bleibe für meinen Teil dabei, dass man die erste gelbe Karte zumindest nicht unbedingt geben muss. Also Stefan Effenberg hatte, glaube ich, am Sonntag, Fabi, beim Doppelpass war es, glaube ich, dann auch gesagt, dass solche Fouls auf jeden Fall jetzt bei der Europameisterschaft und auch in der Champions League definitiv nicht mit Gelb geahndet werden. Vor allem nicht so früh, ne? Weil die zweite Minute, glaube ich.
Ja, ich meine, der Sörl ist ja unser Schiedsrichter-Experte. Vielleicht übernimmst du jetzt mal die Frage.
Kann ich gerne machen. Also ich glaube, wenn man die Linie über das gesamte Spiel von Bastian Dankert nimmt, dann passt das schon alles so zusammen. Klar kannst du immer wieder den Zeitpunkt reinbringen und auch ja die Größe des Spiels. Aber ich glaube, im Endeffekt war das schon so, dass, ich weiß nicht, wer es war vorne drin, der war schon auf dem Weg Richtung Tor und Cousinou hat dann eben die Situation unterbunden. Ich glaube schon, dass man da auch gelbe Karte zeigen kann. Wie es jetzt in den nächsten Spielen sein wird, Europameisterschaft, das ist im Prinzip völlig uninteressant, weil es war in diesem Spiel halt so, dass es eine gelbe Karte gab. Und wenn du im Kopf hast, okay, ich habe schon gelb, dann darfst du zumindest das zweite Foul nicht so begehen. Also von daher glaube ich, das hat alles schon so Sinn gemacht.
Ja, zumindest hat Kaiserslautern auf jeden Fall den Punkt geholt, was die Choreografie angeht. Überragend ist, glaube ich, die Choreo der Saison oder der letzten Jahre allgemein, was sie da gezaubert haben in die Kurve. Ja, ganze Pyro der letzten Jahre verballert. Also Chapeau an die Fans des ersten FCK. War auf jeden Fall eine Augenweide, wie man so schön sagt. Ne? Gut, und dadurch wird Kaiserslautern durch die Niederlage nicht international spielen, Fabi. Dadurch rutscht aber der SFC Heidenheim auf Platz 8 und spielt jetzt die Quali für die Conference League.
Ja, absoluter Wahnsinn. Ich meine, da muss dann vielleicht die Freude einfach überwiegen für den Underdog oder für die Mannschaft, die als Underdog gestartet ist. Ob es jetzt dann am Ende des Tages wirklich so gut ist für den ersten FC Heidenheim, vor allem wenn man wirklich durch die Quali-K.O. kommt, sei mal dahingestellt, weil dann hast du Doppelbelastung. Anyway, ich glaube, sie freuen sich einfach. Wenn am Donnerstagabend mal die Flutlichter angehen, in Heidenheim, wer hätte das gedacht? Also
ja, Sören, und vielleicht hast du ja Glück als noch oder ehemaliger Chelsea-Fan. Chelsea spielt, glaube ich, auch nur Conference League nächstes Jahr, ne?
Das ist so eine Conference League. Ich habe viele jetzt auch auf Social Media viele Kommentare gelesen. In Heidenheim müsste dann eben bald Chelsea spielen. Ich glaube, du kannst egal welche Mannschaft nehmen, die dann eben nach Heidenheim kommen, die gucken sich dann schon um. Aber ist natürlich eine super Geschichte. Das gehört auch zur Wahrheit, glaube ich, dazu, dass sie in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben, sich dann eben auch belohnt haben dafür. Aber selbst wenn es eben nur die Quali-Spiele sind, glaube ich, ist man da sehr zufrieden in Heidenheim.
Genau, gut. Fabi hat es gerade noch angesprochen. Lass uns noch kurz zurückblicken. Einzige Niederlage der Leverkusener. Das Europacup-Finale in Dublin. 3-0 gegen Atalanta. Vercoacht. Schwächstes Spiel der Saison zum schlechtesten Zeitpunkt.
Ja, ich würde sagen, schlechtestes Spiel, schlechteste Saisonleistung zum unglücklichsten Zeitpunkt auf jeden Fall. Atalanta hat es wirklich herausragend gemacht. Ich glaube, da sieht man auch einfach, dass gerade italienische Mannschaften für solche Spiele ja einfach gemacht sind. Sie wissen genau, was sie zu tun haben taktisch. Sie gucken sich den Gegner aus. Haben natürlich mit Ademola Lookman einen überragenden Spieler drin gehabt, der dann eben auch die Tore gemacht hat. Aber Leverkusen, ja, das war nicht das Leverkusen, was wir über die Saison gesehen haben. Und von daher verdiente Niederlage.
Fabi, von deiner Seite aus noch vielleicht was taktisch. Xavi Alonso musste sich jetzt leichte Kritik zumindest von dem einen oder anderen anhören, ob er sich da vielleicht am Anfang direkt ein bisschen vercoacht hat, ohne richtige Neun zu spielen.
Erstens das und ich glaube, der eine oder andere war auch überrascht, dass man nicht mit Andrich begonnen hat, um wirklich auch körperliche Präsenz auf dem Platz oder im Zentrum zu haben. An sich war der Auftritt halt tatsächlich, ehrlicherweise, wenn man es gewohnt war, Leverkusen in der ganzen Saison zu sehen, schockierend. Schockierend schwach. Ich glaube, du hast eigentlich in den ganzen 90 Minuten keinen Auftritt gehabt. Mit jedem Gegentor wurde es noch schlechter tatsächlich, und das ist der Punkt, wo ich halt einfach sage, so als deutscher Meister, du spielst gegen Atalanta Bergamo, es war mehr drin, glaube ich, wenn du das Spiel anders angegangen wärst, mit ein bisschen mehr Präsenz, vor allem im Zentrum, und vielleicht hat er sich tatsächlich ein bisschen vercoacht. Mhm.
Aber auch aus solchen Niederlagen lernt man ja. So, nächster Slot haben wir. Und zwar, Fabi, weißer Rauch an derselbener Straße nach gefühlt 3 Monaten. Kann der FC Bayern auch endlich Vollzug vermelden auf der Trainerposition? Hast du auch noch was zu feiern? Bist du zufrieden mit der Lösung?
Wie gesagt, ich kann jetzt ehrlicherweise nichts Schlechtes finden. Ich weiß natürlich, was durch die Medien geht. Ich glaube, es hängt aber eher mit der ganzen Suche zusammen, dass man jetzt eher darauf rumreitet, dass man sozusagen einen Trainer holt aus der Premier League, der abgestiegen ist. Auf der anderen Seite, ich habe mir gestern dann hier auf Sky das erste Interview, das Kurzinterview angeguckt. Und ich dachte mir eigentlich, warum kann man ihm jetzt einfach nicht eine Chance geben? Er ist ein relativ junger Trainer mit 38, hat alle Eigenschaften, um wirklich auch mit den Jungs auf Augenhöhe zu sprechen. Es ist nicht der Name, den man ursprünglich wollte, aber man muss dann ganz ehrlicherweise auch fair sein und sagen, was für Möglichkeiten waren letztendlich für den FC Bayern überhaupt noch auf dem Markt. Und hast du jetzt halt jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, trotzdem aber auch vom Spielstil her ein bisschen was verspricht. Es könnte ganz gut zum FC Bayern klappen. Eine absolute Autoritätsperson, lang genug bei City auf Weltklasse-Niveau gespielt unter Pep Guardiola. Lass ihn doch einfach jetzt mal ein bisschen machen, bevor man ihn schon vorher abschaltet. Mhm.
So, und allgemein ist es eine große Chance, aber auch gleichzeitig verbunden mit einem großen Risiko.
Ja, kommt drauf an, aus welcher Sicht man es sieht. Ich glaube, für Vincent Kompany ist es eine Riesenchance, die er sich verdient hat. Klar, ein paar Spiele gesehen mit in der Premier League. Das war natürlich ein anderer Spielstil, weil du dann eben auch mit einem verhältnismäßig schwachen Kader gegen Top-Mannschaften spielst. Aber er hat wohl gerade in der Aufstiegssaison eine überragende Leistung vollbracht mit der Mannschaft. So, von daher ist die Chance definitiv verdient. Und klar, Max Eberl geht ins Risiko, wenn er das sein Kandidat ist. Er hat sich dann eben gegen Hoeneß und Rummenigge wohl so durchgesetzt, die ja dann wahrscheinlich eher auf einen erfahrenen Trainer gesetzt hätten, vielleicht sogar auf Hansi Flick. So von daher ist es für beide, glaube ich, auch eine Chance, weil Fabi hat es ja gesagt, ich glaube schon, dass er auch ein Typ ist, der eine Mannschaft mitnehmen kann, wo die Mannschaft sich auch dran orientieren kann. Und die Chance hat er verdient und lass ihm einfach Zeit. Es werden sicherlich auch ein paar spannende Transfers getätigt werden. Und dann werden wir sehen, wo der FC Bayern nächste Saison stehen wird.
Er liebt den Ballbesitz, er legt sehr viel Wert auf die Defensivarbeit, wo es, glaube ich, auf jeden Fall anzusetzen gilt bei den Bayern im kommenden Jahr. Und er hat einen Wunschtransfer, auf jeden Fall muss auf der Sechserposition was gemacht werden. Also ich denke, da werden wir auch auf jeden Fall den einen oder anderen Transfer dann bei den Bayern sehen. Interessant vielleicht auch noch, Fabi, 3 Trainer jetzt insgesamt und mal eben 62,5 Millionen nur für Trainer, die man jetzt noch weiterhin bezahlen muss. Ist auf jeden Fall Geld, was man definitiv auch in eine Holding Six hätte investieren können. Ne?
Absolut, ein hausgemachtes Problem. Klar, da spielen immer mehrere Seiten mit. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann. Ich meine, klar, am Ende des Tages fällt dir das jetzt vor die Füße, wo du sagst im Nachgang, okay, für das Geld hätten wir auch grundsätzlich den Kader verstärken können. Jetzt im Sommer wird es einen Umbruch geben. Ich glaube, Company wird derjenige sein, der mit Sicherheit auch seine Aktien im Spiel haben wird. Der eine oder andere wird oder muss gehen. Du wirst neue Spieler hinzubekommen. Also es wird ziemlich spannend sein und tatsächlich freue ich mich tatsächlich drauf, das zu beobachten. Auch wenn man sich, ganz ehrlich, muss man ja so sagen, nicht mit Ruhm bekleckert hat, zumindest bei der Trainersuche.
Nee, das stimmt schon. Das stimmt. Mit Ruhm bekleckert. Bei der Trainersuche hatte sich zumindest im Laufe der Saison Union Berlin, das haben sie jetzt wieder gut gemacht, kann man eigentlich sagen. Nächste Trainerpersonalie in der Bundesliga. Union Berlin verstärkt sich mit Bo Svensson, ein alter Bekannter aus Mainz. Passt nach Union. Gute Entscheidung.
Ja, passt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, er hat dann ein herausragendes Umfeld, wo du auch in Ruhe arbeiten kannst. Ich glaube auch, der Stil von Bo Svensson passt sehr gut zur Union Berlin. Ich glaube, es tut dem Verein auch gut, wieder einen Schritt zurückzugehen von einer vermeintlichen Star-Truppe, die du ja zusammenkaufst für die Champions League. Jetzt einfach wieder harter Bundesliga-Alltag. Da wird man sehen, aber ich glaube, Bo Svensson ist ein richtiger Kandidat. Man hat ja, glaube ich, jetzt wirklich wieder so klassisch Bundesliga-Erfahrung eingekauft, auch mit Horst Held. Also da wird ein bisschen was zurückgedreht. Kann den Verein, glaube ich, eher in die richtige Richtung bewegen.
Aber es ist schon interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es brutal, wie viele Vereine momentan auf Trainersuche sind, beziehungsweise wie viele Trainer jetzt auch am Ende der Saison aufgehört haben, auch in den anderen Ligen. Ne? Wenn man da mal zum Beispiel nach Italien oder sowas guckt, also Pioli bei Milan oder bei Juve jetzt auch. Ne? Also und natürlich, Fabi, kommen wir noch zu einer anderen Trainerpersonalie, wo du ein bisschen wahrscheinlich geschmunzelt hast. Hansi Flick hat auch einen neuen Verein gefunden und schließt sich dem FC Barcelona an.
Ich habe mich kaputt gelacht, um ehrlich zu sein. weil als ich die News gelesen habe, also mir gingen da so viele Sachen durch den Kopf. Erstens bin ich einer derjenigen, die Hansi Flick taktisch, fußballerisch nicht auf dem Niveau von den Top-Trainern in Europa sehen. Gleichzeitig dann das Trainerteam, was er mitnimmt, mit Zorc und Tapalovic. Ich würde mich fast festlegen, Barcelona wird keinen Titel gewinnen nächstes Jahr mit diesem Trainerteam. Und ich vermute, rund um die Konditionen, die man dann ja auch irgendwo lesen konnte, es gab nicht viele Trainer, die wahrscheinlich nur aus Liebe zum Verein dorthin gegangen wären. Und er war einer der wenigen, die letztendlich die Rahmenbedingungen akzeptieren wollten, konnten.
Okay. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch im Barca-Umfeld ist man da, also Laporte ist ja wohl ein riesengroßer Fan von Hansi Flick gewesen, aber ich habe auch die Antrittspresskonferenz von Hansi Flick gesehen, ich weiß nicht, ob er sich da wirklich einen Gefallen getan hat. Xavi hat ja auf seiner Abschiedskonferenz auch schon gesagt, er wird auf jeden Fall leiden müssen. Vielleicht ist sein großer Vorteil, dass er gar nicht so viel die spanischen Medien verfolgen wird oder kann. Ich weiß nicht, wie gut mittlerweile sein Spanisch ist, aber ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich würde mich freuen.
Freut euch, Coolers.
Oder wie nennen Sie sich? Ja, genau, richtig. Genau. Und wenn du dann als Deutscher nach Spanien kommst und von der Aufstellung, vom Spielstil her auch ein ganz anderes System schon bevorzugst, als eigentlich das 4-3-3 bei Barca, was eigentlich seit Jahrzehnten da gespielt wird. Also ich bin echt mal mega gespannt, wie das am Ende ausgeht. Auch nur 3 Millionen Gehalt. Also ich glaube, für 3 Millionen Gehalt hätte es auch keiner der ganz großen Trainer gemacht. Also es wird sehr, sehr spannend bei Barca und Hansi Flick.
Indeed.
Fabi, sag ich schon. Sören, deine Meinung noch, Hansi Flick?
Ja, stimmt. Was ich immer irgendwie verrückt finde, du kannst gerade auch mit Sorg, der findet irgendwie immer noch eine Position auf Top-Niveau, obwohl du ja eigentlich nicht viel nachzuweisen hast. Also das ist irgendwie scheinbar auch ja so ein Mythos zu sein, wenn du einmal drin bist in dem ganzen Fußballzirkel. Dann ja, kriegst du noch die Top-Jobs. Ich gehe da mit, also ich sehe es nicht so positiv, aber Hansi Flick, glaube ich, kann nur überraschen in dem Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Personalie, die noch nicht hundertprozentig vom Tisch ist. Erik ten Hag bei Man United ist zumindest noch nicht entlassen worden. Er will auch weitermachen und zumindest wird Man U auch im nächsten Jahr international spielen. Durch den Sieg im FA Cup, etwas überraschend gegen Man City, wird Manchester dann auch in der kommenden Saison Europa League spielen. Für euch am Ende dann wahrscheinlich auch Man U eine gerettete Saison. Trotz Platz 8, glaube ich, in der Liga.
Ja, muss man so sehen. Ich glaube, Fabi verfolgt Manchester United ein bisschen mehr als ich, aber Erik ten Hag hat, glaube ich, über die ganze Saison oder auch im letzten Jahr schon unglaublich viele Schwierigkeiten gehabt mit dem Kader, der ja nie zu 100% zur Verfügung stand. Ich glaube, gerade jetzt im Finale waren viele Spieler einfach auch fit. Du hast jetzt mit Varane im Sommer einen Abwehrspieler bist du losgeworden, der auch eher so das ganze Gehaltsgefüge gesprengt hat. Also ich glaube schon, dass du das auch als Chance nutzen kann. Erik ten Hag hat, glaube ich, schon die Qualität, aus der Mannschaft mehr zu machen, wenn er die Zeit bekommt. Es ist immer schwierig, glaube ich, auf dem Niveau dann eben nach Zeit zu verlangen. Aber wenn du ihm jetzt noch 1-2 Jahre gibst, glaube ich, ist mit Manchester United auch wieder zu rechnen.
Okay, gut. Dann sind wir eigentlich für den Part auch soweit durch. Und dann haben wir noch deine Kategorie, Sören, die du zuletzt ins Leben gerufen hast. Barometer, Nationalmannschaft. Wir fragen mal einen Fabi. Fabi, für Montagabend schon was geplant? Oder ist für 8:45 schon die Vorfreude vorhanden fürs Spiel gegen die Ukraine?
Nein, auf keine Fall. Jetzt, wie gesagt, freue ich mich erstmal auf Samstag tatsächlich. Dann freue ich mich darauf, dass wir die Woche darauf unsere Elf der Saison veröffentlichen.
Da machen wir heute schon, oder?
Machen wir heute schon?
Ja, sicher. Hatten wir doch gesagt.
Ach so.
Hast du die noch nicht aufgestellt? Müssen wir es verschieben?
Ich dachte, ich habe noch Zeit, aber...
Ach so.
Ja, kein Problem. Also wir können auch so loslegen. Also ich dachte, dass es nach dem Champions-League-Finale kommt. Sorry, aber ich bin natürlich auch so.
Oder hast du deine auch noch nicht aufgestellt, Sören?
Doch, ich habe meine bereit.
Okay. Aber der Fabi wird die mit Sicherheit auch einfach so aus dem Ärmel schütteln können. Nee, aber dann lass uns doch noch, Fabi hat es angesprochen, noch kurz aufs Champions-League-Finale jetzt am Samstag vorausschauen. Tendenzmäßig, wie sind da so eure Präferenzen?
Boah. Also ich drücke natürlich Dortmund die Daumen. Gerade auch, wenn du die Champions-League-Saison von Real Madrid nimmst, wo sie auch teilweise mit viel Dusel einfach weitergekommen sind. Und dementsprechend, solange es spannend bleibt, desto länger das Spiel geht, glaube ich schon, dass die Dortmunder am Ende das Ding in die Höhe strecken werden.
Ja, ist halt schwierig, Fabi, ne? Es ist das große Abschiedsspiel, sowohl für, kam ja die Woche dann auch noch, Toni Kroos hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Für Toni Kroos wäre es natürlich mit einem Sieg für Real, wäre der erste Spieler, der 6-mal die Champions League gewonnen hat, wäre es natürlich der absolut perfekte Abgang, aber auch für vielleicht Mats Hummels und auch gerade Marco Reus auf Dortmunder Seite. Ist schwer zu sagen, wie man da die Daumen drücken soll, aus zumindest deutscher Sicht, ne, wenn man nur nach den Spielern geht.
Also ich glaube halt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Also entweder bewahrheitet sich dieser Mythos Real Madrid ein weiteres Mal, dass sie einfach so abgezockt sind, dass sie das Spiel locker runter spielen und gewinnen werden. Weil Real Madrid natürlich auch in ihren Reihen wirklich Weltklasse hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es ein Finale sein wird, wo die Dortmunder mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, vor allem in der Offensive, die Möglichkeit haben, wirklich Real Madrid vor Probleme zu stellen. Und vom Spielverlauf kann es natürlich auch so gehen, wenn es die Dortmunder schaffen, in der Anfangsphase wirklich aggressiv zu sein, früh drauf zu gehen, vielleicht auch früh in Führung zu gehen. Ich glaube, trotzdem, dass Dortmund wirklich am Samstag eine Chance hat und man sich nicht von dem Namen Real Madrid blenden lassen muss.
Mhm. Okay. wird ja zumindest auch für diese verrückte Fußballsaison sprechen, ne? Nachdem Leverkusen Meister geworden ist, dass Dortmund dann vielleicht sogar noch die Champions League gewinnt am Ende. Auf jeden Fall sind die Daumen für Dortmund gedrückt. Hoffen wir alle auf ein sehr spannendes, ausgeglichenes Spiel und ja, lassen wir uns mal überraschen. Der Bruder, glaube ich, von Brandt ist heute Morgen um 7 Uhr mit dem Fahrrad vom Westfalenstadion losgeradelt. Ja, wirklich, da hatte ich heute Morgen durch Zufall kurz bei Sky noch gesehen, für einen guten Zweck, sammelt Spenden irgendwie für die Neven-Subotic-Stiftung und radelt jetzt mit einem Bekannten nach Wembley zum Stadion. Auch eigentlich eine coole Sache.
Wow, ja, coole Sache.
So, und dann 11. der Saison. Jungs, wir hatten schon die Vorhersage gesagt, von wegen maximal 3 Spieler aus einem Team. Da hatte ich schon, muss ich ehrlich gesagt sagen, so meine Probleme. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber wir können ja mal zumindest grob versuchen, auf einen Nenner zu kommen, auf den einzelnen Positionen. Vom System her können wir ja individuell hinterher anpassen. Aber Fabi, komm, schieß mal deinen Torwart raus.
Ja, Torwart ist tatsächlich, glaube ich, fast die schwierigste Position, weil du viele hattest, die eigentlich dafür in Frage kommen würden. Und ich würde es dann einfach ganz klassisch machen, ich würde den BVB mit reinnehmen und dann ist es offensichtlich, was wird.
Okay, du setzt auf Kobel. So, und wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, der Torwart, der jetzt so herausgestochen ist, den gab es nicht. Also, es gab viele gute und ich glaube, den größten Stellenwert hatte sicherlich auch Marvin Schwebe in Köln. Aber ich bin mit Noah Atubolu gegangen. Klar, er hatte auch einige Wackler drin, aber ich glaube, es ist der Torwart der Zukunft und hat ja trotz seines Alters größte Spielpraxis bekommen. Also ich habe mich für Atubolu entschieden.
Okay, ich sehe schon, wir kommen wahrscheinlich auf keinen Nenner. Ich habe mich nämlich auf Nübel eingeschossen, der von seinem Impact aufs VfB-Spiel auf jeden Fall mit den größten Stellenwert hatte. Vom Notendurchschnitt her auch 2,97. Fabi, bei Kobel war ich auch lange Zeit, hat auch einen guten Notenschnitt gehabt, hat aber, glaube ich, 7 oder 8 Spiele weniger gemacht, war da verletzt. Deswegen ist der bei mir ein bisschen rausgerutscht und ja, Schwäbe natürlich bester Kölner immer noch gewesen. Also da ist mir eigentlich relativ egal. Oliver Baumann muss man auch wieder mit reinnehmen. Trotz der Schießbude der Liga gefühlt, auch wieder eine super Performance diese Saison abgeliefert. Können wir vielleicht am Ende dann nochmal gucken, wen wir dann reinstellen. Und dann ging es los mit den Außenspielern. Rechte Seite, Fabi.
Flimpong.
Ja, würde ich auch mitgehen. 9 Tore, 9 Assists. Also, mir fällt auch kein, ich habe dann lange rumüberlegt, weil ich auch erst 4 Leverkusener hatte. Einziger Rechtsverteidiger, der noch von der Leistung her mit ins Auge gefallen ist, war Benny Henrichs noch auf der Seite. Ich weiß nicht, ob Sören noch jemand anderen hat.
Nee, aber es wird dann eben schon schwer, gerade wenn du über Leverkusen sprichst. Aber Frimpong, ja, ich glaube, ist Maß aller Dinge gewesen.
Gut, und ja, auf der anderen Seite können wir quasi, glaube ich, sein Pardon noch mit reinnehmen.
Absolut. Grimaldo, können wir schnell machen.
Können wir schnell machen, gut. So, und ich habe mich dann der Innenverteidigersuche ein bisschen entzogen. Ich habe dann nämlich Spieler nämlich nur mit einem Innenverteidiger und habe Waldemar Anton genommen.
Ja. Absolut, 100%.
Guck mal, wie schnell man sich einig sein kann.
Ich würde aber den zweiten noch mit dazu nehmen. Tatsächlich war bei mir Mats Hummels.
Mhm. Okay. Mats Hummels. Und du, Sören, wie hättest du gespielt? Ich spiele nämlich nur mit Dreierkette.
Ja, ich hätte
noch was dazu sagen.
Ja, gerne.
Ja. Bei mir Mats Hummels auch unter anderem, weil du könntest natürlich auch Jonathan Tah mit reinnehmen. Ich habe vielleicht überlegt, Matthijs de Ligt vielleicht noch mit reinzunehmen. Aber ich habe mich dann für Mats Hummels entschieden, weil ich ja auf 3, zumindest in meinen Planungen, war ja eigentlich noch gar nicht fertig, aber Mats Hummels mit reingenommen, weil ich nur 3 Spieler der Leverkusener nehmen darf.
Ja, genau. Sören, hast du noch jemanden, oder?
Ja, ich hatte Anton und Tah, aber es ja 3 Spieler ist schwierig bei Leverkusen.
Ja, richtig, genau. Und deswegen hatte ich dann, habe ich vor der Saison oder während der Saison auch schon oft gesagt, der Spieler, der bei Leverkusen eigentlich mit am ja, wichtigsten war für mich, Schaka hätte ich mit reingenommen, habe dann aber Probleme gekriegt mit der Leverkusener Achse. Ich wäre auf 4 Spieler gekommen, hätte ich noch genommen, ein bisschen underweighted, Stiller hätte ich noch mit reingenommen auf der 6.
Da wird still.
Da wird still, stiller. Fabi?
Also bei mir ist es ganz einfach, die Viererkette ist durch. Ich habe ja noch einen Leverkusener Platz, deswegen hätte ich hier im Zentrum war bei mir, oder zumindest in der letzten Reihe vor den Stürmern, wenn ich mit zwei Stürmern gespielt hätte, weil es für mich klar war, dass es dieses Jahr zwei Plätze im Sturm war. Ich hätte Jamal Musiala mit reingenommen. Ich wusste, dass bei jedem eigentlich gerade Chaka Pflicht ist. Ich habe mich aber für Flo Wirtz entschieden, um keinen Ärger zu bekommen, der dann natürlich auch ein Stück weit mit reinkommt. Und dann war der letzte Platz, der ist bei mir noch offen. Und um es dann zu komplizieren, vorne im Sturm in meiner offensiven Reihe ganz klar Harry Kane als Torschützenkönig. Girassi vom VfB Stuttgart. Und zweiten Platz hätte ich auch noch tatsächlich offen gehabt. Also bei zwei Personen oder Positionen bin ich noch nicht fertig.
Okay, dann lass mal ein bisschen springen. Also bei Kane und Kirassi wäre ich vorne bei zwei Stürmern mitgegangen. Ich spiele mit drei Stürmern. Ich hätte noch nämlich Luis Openda mit reingenommen, der so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Sören?
Undav und Šeško.
Ja, gerade Šeško, die letzten Spiele.
Ja.
Okay. Und dann haben wir noch ich habe ein offensives Mittelfeld und spiele da mit drei Offensiven, auch brutal eigentlich. Wirtz, Maxi Bayer auf rechts und links habe ich noch Xavi. Ja. Und bei dir, Sören, wen hast du
rumlaufen? Ja, Xavi hätte ich auch, beziehungsweise habe ich auch als Zehner. Links hätte ich Chris Führig und rechts Ehren Dingchi.
Oh, guter.
Ja. Ja, auch von den Noten her. Ich habe zwei Mannschaften nämlich aufgestellt, den hätte ich dann nämlich auch noch mit reingenommen. Also ich glaube, das in den ganzen Jahren, wo wir jetzt den Podcast machen, war es, glaube ich, in dieser Saison noch nie so schwer, wirklich auf einen Nenner zu kommen. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also ein paar Spieler, die vielleicht auch noch unterm Radar gelaufen sind, auch gerade zum Ende der Saison, Gruder Fabi, wahrscheinlich so der Shootingstar der Saison, ne, mit Maxi Bayer zusammen.
Ja, habe ich ja schon gesagt. Also der müsste mit Sicherheit jetzt im Sommer bei dem Top-Club der Bundesliga auf jeden Fall ganz weit oben auf dem Zettel stehen.
Sören, für dich noch ein, zwei Spieler, die so für dich dieses Jahr einen großen Sprung gemacht haben oder dich überrascht haben?
Ja, also ich würde schon sagen, dass uns Šeško, glaube ich, in den nächsten Jahren oder ja, wahrscheinlich nur nächste Saison, wenn er dann irgendwann wechselt, ein Spieler ist, der auf jeden Fall die Bundesliga zusammenschießen wird. Aber es waren, glaube ich, wir haben es ja jetzt gerade mitbekommen, es ist unglaublich schwer, da eine Elf aufzustellen. Wir haben viele gute Spieler in der Bundesliga und man kann nur hoffen, dass das dann im Sommer auch so sein wird, dass man da einige gute noch dazu bekommt, damit wir über die sprechen können.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mal gucken, wie viele in der Liga am Ende bleiben. So, und dann sind wir eigentlich schon durch. Ging heute relativ fix. Glückwunsch können wir, glaube ich, noch ausrichten gegen Griechenland, Olympiakos, erste griechische Mannschaft, die einen internationalen Wettbewerb gestern Abend gewonnen hat mit dem Sieg in der Conference League. Zweite Titel für die Griechen nach der Europameisterschaft unter Otto Rehagel. Auch Glückwünsche gehen raus, aber ansonsten für meinen Teil, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Habt ihr noch was, Jungs?
Nein, dann sind wir durch, oder?
Dann sind wir soweit durch, dann müssen wir mal überlegen, wie wir weitermachen, ob wir uns jetzt erstmal eine kleine Pause gönnen oder ob wir das ein oder andere Mal uns vielleicht nochmal vor oder während der EM nochmal zusammenschalten, immer mal wieder so nach einem Spieltag immer mal zurückblicken, vorausschauen oder nach den deutschen Spielen, da werden wir mit Sicherheit uns in unserer Gruppe noch kurz schließen, wie wir da weiter vorgehen werden. Wir werden ja auch in der Zeit die ein oder anderen Transfers vielleicht schon getätigt werden, dass wir da auch immer mal euch auf dem Laufenden halten. Aber ansonsten kann ich für meinen Teil nur sagen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht in der Saison mit euch. Einige coole Folgen bei rumgekommen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Absolut. Hat Spaß gemacht. Dann hören wir uns, oder?
Wir hören uns mit Sicherheit. Wir geben euch Infos und genießt doch den Feiertag. Und bis dahin mal.
Tschüss. Bis dann, tschüss.